Liebe Gemeinde vor Ort, ihr lieben Zuhause, heute ist der Sonntag Trinitatis, das Fest der Dreieinigkeit Gottes. Im Kirchenjahr immer der erste Sonntag nach Pfingsten. Mit diesem Sonntag heute kommt die Zeit der großen Feste des Kirchenjahres von Weihnachten über Ostern, Himmelfahrt, Pfingsten zum Abschluss. Die nächsten zig Sonntage werden jetzt bezeichnet mit erster Sonntag, zweiter Sonntag, dritter Sonntag nach Trinitatis. Das Wort Trinitatis kommt aus dem Lateinischen und bedeutet Dreieinigkeit. Und es bezeichnet, dass der biblische Gott sich auf dreifache Weise uns Menschen offenbart hat. Als Vater, als Sohn und als Heiliger Geist. Und das nennt man Dreieinigkeit oder auch Dreifaltigkeit. Die Dreieinigkeit Gottes gehört zu den rätselhaftesten Themen des christlichen Glaubens. Im Neuen Testament gibt es kein ausgefeiltes theologisches Konzept. Und das Wort an sich kommt tatsächlich überhaupt nicht vor. Aber wir finden die Tatsache, dass Gott sich so zeigt in diesen drei Personen. Und es finden sich Formulierungen, in denen diese drei Namen vorkommen. Gott, der Vater, Jesus, der Herr und der Geist Gottes. Oft als liturgische Formel, die wir auch schon gerade am Anfang gehört haben, in 2. Korinther 13, Vers 13, schließt Paulus seinen Brief an die christliche Gemeinde in Korinth mit dieser Formel: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. In Matthäus 28, bevor Jesus in den Himmel fährt und seine Jünger mit einem Auftrag zurücklässt, sagt er seinen Jüngern: Darum geht hin und lehret alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Jesus selbst also benutzt diese trinitarische Formel. In der jungen Christenheit ist das ein gängiges Bekenntnis. Ebenso wird im Neuen Testament Gott aber beschrieben als einer. Wie im Alten Testament sowieso. Gott ist nicht drei. Gott ist einer. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Es ist der eine Gott, an den wir glauben und der eine Gott, zu dem wir beten, der sich aber auf dreifache Weise zeigt. Wir haben Theologen in den Jahrhunderten gerungen und geforscht und versucht zu verstehen, wie das jetzt sich verhält, damit wir einfach das wissen und beschreiben können, was wir glauben und was wir nicht glauben und damit wir uns von manchen Ansichten auch tatsächlich distanzieren können. Nein, wir haben keine drei Götter, wir haben einen Gott. Und der Vater steht auch nicht über dem Sohn und dem Heiligen Geist, da gibt es keine Unter- und Überordnung. Gott ist in seinem Wesen eine unteilbare Einheit. Gott ist Vater. Aber der Vater ist nicht der Sohn und der Vater ist auch nicht der Heilige Geist. Gott ist Sohn. Der Sohn ist aber nicht der Heilige Geist und auch nicht der Vater. Gott ist Heiliger Geist. Der Heilige Geist ist aber nicht der Vater und auch nicht der Sohn. Ich habe denen, die eine E-Mail-Adresse haben, eine Zeichnung geschickt und wer möchte, kann sich die nachher mitnehmen, wo das nochmal so ein bisschen aufgezeichnet ist. In einem Konzil der Kirchenväter im Jahre 325 nach Christus hat man diese Fragen, also die Antworten, versucht zu formulieren und festgehalten, was glauben wir hier eigentlich? Und daraus ist das nizänische Glaubensbekenntnis entstanden mit den Aussagen, die wir voll mittragen und glauben. Der Sohn, nur mal um ein Beispiel zu nennen, ist eines Wesens mit dem Vater. Und der Heilige Geist geht aus dem Vater und aus dem Sohn hervor, wird mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht. Ich weiß noch, wie wir in einer Jugendstunde, als ich so ungefähr 16 war, darüber mal lange diskutiert haben. Kann man eigentlich den Geist anbeten? Gibt es dafür Beispiele? Ist das erlaubt? Ich habe auch noch mitgebracht eine Zeichnung, eine, jetzt habe ich aber die Dreiecke nicht mit. Naja, so ist das manchmal. Wie man sich diese Trinität vorstellen kann. Es gibt so Konstrukte, die versuchen, das deutlich zu machen. Und zwar in einer Pyramide, die drei Seiten hat. Also unten eine Fläche, Gott als Grundfläche und drei Seiten, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Alles ist Gott. Gott hat aber drei Seiten, wie er sich uns zeigt, drei Personen. Im interreligiösen Dialog ist das sehr schwierig. Mit dem Judentum und dem Islam, die Dreieinigkeit bleibt ein heikles Thema und schwer nachzuvollziehen. Dass Gott Mensch geworden ist und sich auf die Welt und die Bedingungen eingelassen hat, bedeutet für fromme Juden und Muslime ein großes Rätsel. Und wie man es auch dreht und wendet, eigentlich uns auch. Es bleibt schwierig zu verstehen, kaum zu erklären, letztlich ein Geheimnis. Wir können versuchen, uns dem anzunähern, versuchen, Bilder zu finden und vor allem können wir versuchen, die drei Wesenszüge Gottes, die drei Personen Gottes zu würdigen. Nicht die eine Person Gottes gegen die andere ausspielen, nicht kämpfen, was jetzt wichtiger ist von Gott. Nicht den Vater gegen den Sohn oder den Geist ausspielen, nicht den Sohn gegen den Geist und den Vater und nicht den Heiligen Geist gegen den Vater oder den Sohn ausspielen. Ihr könnt ja alle für euch mal überlegen, in einem Gebet, wenn ihr betet, wie redet ihr Gott an? Himmlischer Vater, Herr Jesus Christus, du Geist Gottes aus der Höhe. In der Anrede, in einem Gebet, wird oft schon deutlich, wo unser Schwerpunkt liegt. Was ist das, was uns so am nächsten ist an Gott? Der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Es ist völlig okay. Gott ist Gott. Aber vielleicht kann uns dieser Sonntag Trinitatis, und ich denke, dazu dient er auch, wieder neu vor Augen führen, wie Gott eben noch ist, falls wir so eine Seite Gottes mal aus dem Auge verloren haben. Und kann uns wieder neu vor Augen führen, Gott ist der Schöpfer, der Vater. Oder Gott ist der Erlöser, der Sohn. Gott ist die Kraft, der Geist. Gott ist der Vater, der Schöpfer, der uns liebt, der uns in diese Welt hineingerufen hat. Der sich in der Schöpfung zeigt. Und wie viele von uns gibt es, die gern in der Schöpfung unterwegs sind, weil sie das da spüren und erleben. Ja, da ist Gott. Gott, der sich in der Schöpfung zeigt und uns damit motiviert, uns einzusetzen für die Schöpfung, für Menschen, für Frieden. Gott zeigt sich als Erlöser in Jesus, in dem, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Durch den Sohn wird uns die unverdiente Zuwendung Gottes so klar vor Augen geführt wie kaum sonst. Und zeigt die Einladung Gottes, die für uns alle besteht, eine persönliche Beziehung zu Gott zu haben. Und der Heilige Geist als, sag mal, persönliche Offenbarung Gottes in uns, die Kraft Gottes, die uns die übernatürliche Dimension des Glaubens lehrt und zeigt. Das macht schon der Begriff deutlich: Geist, Wind, Hauch, Atem, Odem. Der gute Geist, der Gemeinschaft stiftet, auch wenn wir uns nicht sehen, der uns miteinander verbindet, der uns Kraft schenkt für den Alltag. Und bei all dem gilt, Gott ist eins. Von Anbeginn ist Gott Vater, Sohn und Geist. Es kommt nicht irgendwann eine Person dazu. Gott ist von Anfang an trinitarisch. Wir glauben an Gott, an den einen Gott, der sich in dieser dreifachen Weise offenbart, in dieser Welt und uns Menschen so gezeigt hat und weiterhin zeigt. Kriegt ihr schon Kopfschmerzen davon? Ich finde das höchst spannend, faszinierend und total schwierig. Der Apostel Paulus, der ja nun wirklich ein hochkarätiger Theologe war, gut ausgebildet, der zeigt an einem Beispiel in Römer 11, wie er mit schwierigen Themen, oder mit einem als Beispiel, mit einem schwierigen Thema umgeht. Im Römerbrief entfaltet Paulus, das ist ja das höchst theologische Buch der Bibel, finde ich, das es gibt, in 8 Kapiteln entfaltet er lang und breit die Heilsgeschichte. Also Gottes Weg mit den Menschen. Fängt bei Adam und Eva an, nee, das kommt dazwischen. Also Aber da ist wirklich alles bei. Wie zeigt sich Gott? Was ist der Mensch? Wie kommt der Mensch zu Gott? Wer ist Jesus? Wer ist der Heilige Geist? In den Kapiteln 9 bis 11 arbeitet er dann an dem Thema, wie ist eigentlich die Rolle des Volkes Israels? Jetzt durch Jesus. Was hat sich geändert? Was ist gleich? Und Paulus kommt zu dem Schluss, Gott will alle. Auch wenn Jesus zuerst zu den Juden geschickt war, auch wenn das Volk der Juden das erwählte Volk im Alten Testament ist, Gott will alle. Gott wollte schon immer alle. Gott will alle zur Gemeinschaft mit sich selbst gewinnen. Gott bricht die Geschichte der Erwählung nicht ab, weil der Mensch nicht so ist, wie Gott sich ihn wünscht. Gott hält fest an dem, was er begonnen hat, unabhängig von unserem menschlichen Verhalten. Gott bleibt beständig, zuverlässig, Menschen zugewandt und voller Gnade und Erbarmen uns gegenüber. Und diese Erkenntnis, die Paulus da gewinnt, überwältigt ihn so, dass er ein Lied schreibt. Und ich lese uns dieses Lied einmal vor. In Römer 11, die Verse 33 bis 36. Die Überschrift lautet Lob der unerforschlichen Wege Gottes. Und dann formuliert Paulus: O, welch eine Tiefe des Reichtums, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes! Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege. Denn, und da zitiert er einen alttestamentlichen Text, denn wer hat des Herrn Sinn erkannt? Oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder, kommt ein anderes Zitat, wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass Gott es ihm zurückgeben müsste? Denn von ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Kunstvoll formuliert dieser hymnische Lobpreis, mit dem Paulus zeigt, er ist nicht nur ein großartiger Theologe, sondern auch ein geistlicher Dichter. Und diesen Hymnus, das hört sich so an, als hätte er das nicht extra für den Römerbrief formuliert, sondern hat es vorher schon gebetet und Menschen beigebracht. Für mich hört sich das fast so an, als würde dieser große, herausragende Theologe des ersten Jahrhunderts seine intellektuelle Begrenztheit eingestehen. Also er gibt zu, er kommt mit seinem Verstand da auch irgendwie nicht so richtig weiter. War ein anderes Thema, aber Theologie ja, aber es gibt Grenzen. Gott verstehen geht nicht bis ins Letzte. Er kommt dazu, er kann abschließend nur staunen und anbeten. Gottes Wege sind für ihn, für uns unbegreiflich, von menschlichen Gedanken nicht zu durchdringen. Nach aller Theologie bleibt Paulus nur der Lobpreis Gottes. Paulus bietet hier keine Lösung an. Er bietet einen Weg ein, einen Weg, sich Gott zu nähern, staunend, ehrfurchtsvoll, anbetend. Paulus schreibt von der Tiefe Gottes, der Tiefe des Reichtums Gottes, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Das ist interessant, weil das Wort Tiefe normalerweise in der Bibel eher negativ gebraucht wird. Das ist so unheimlich. Es geht um die Unterwelt und Chaos und Gefahr. Hier steht es nicht negativ, aber so ein bisschen für das Mysteriöse, für die Unverfügbarkeit Gottes. Gott ist so tief, da kommen wir nicht ganz ran. Die Tiefen Gottes sind unergründlich. Das sind Dimensionen, in die unser Verstand nie ganz hineinkommen kann. 1. Korinther 2, 9 und 10 schreibt von den Tiefen Gottes, die letztendlich nicht ergründbar sind. Und dabei ist die Tiefe Gottes nicht schwarz und dunkel bedrohlich, sondern voller Reichtum, voller Liebe, voller Licht. Sie ist ein Geheimnis. Und im Allen bleibt, in dem Unverständlichen, bleibt bestehen, dass Gott sich dem Menschen zuwendet. Paulus spricht hier von Erkenntnis Gottes. Das kann man auf zweifache Weise verstehen. Es ist hier nicht die menschliche Erkenntnis über Gott gemeint, sondern die Erkenntnis, die Gott selber hat. Seine Erkenntnis, sein Wissen. Das Wissen, die Erkenntnis, die von Gott selber ausgeht, die das ganze All bestimmt. Und es wird gesprochen von der Weisheit Gottes. Und es gibt schon in Jesaja diesen Vers, wer kann den Geist des Herrn fassen? Wer war sein Lehrer? Wer hat ihn beraten? Gott braucht keine Berater. Wobei im Alten Testament gibt es dieses Bild von einem Ratschluss der Menschen, die Gott beraten. Aber letztendlich ist Gott weiser als jeder andere. Und wenn es hier um Reichtum geht, dann geht es um den göttlichen Reichtum an Güte und Gnade und Erbarmen. In Epheser heißt es, Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Es ist nicht als Gnade, dass ihr errettet seid. Bis in alle Ewigkeit will Gott damit zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade ist. Seine Güte, die er uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Ein Reichtum, eine Gnade, was für eine schöne Vorstellung. Ihr Lieben, ich finde es total spannend, dass Paulus hier kein Klagelied darüber verfasst, wie traurig es doch ist, dass man Gott nicht verstehen kann. Und das ist doch schade, dass man nicht so vordringen kann und forschen kann und irgendwann hat man es dann. Nein, er kommt zu dem Bekenntnis und damit schließt er seinen Hymnus, denn aus ihm und durch ihn und zu ihm hin ist alles, ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Paulus kommt ins Staunen, in die Anbetung Gottes. Und ich finde das großartig, das von so einem hochkarätigen Theologen zu hören, dass er eingesteht, ich sag mal, selbst ich habe da eine Grenze. Weil es eine menschliche Grenze ist. Weil Gott letztendlich nicht hundertprozentig ergründbar ist für uns Menschen. Paulus hat hier etwas von dem Geheimnis Gottes verstanden. Unbegreiflich und unerforschlich sind seine Wege. Und ich glaube, da können wir auf jeden Fall alle einstimmen, weil wir Wege kennen, die uns Mühe machen, die wir vielleicht ungerecht finden, wenn Menschen leiden, die es nicht verdient haben. Auf der anderen Seite Menschen, die es vielleicht nach unserer Meinung verdient hätten. Bisschen kritisch, diese Frage. Warum trifft es den einen und nicht den anderen? Warum? Warum Corona? Es gibt Dinge auf dieser Erde, die wir niemals verstehen werden. Frage nach einem schlimmen Schicksal, nach persönlichem Leid oder nach dem Sinn mancher Dinge. Paulus gesteht hier ein, auch das bleibt sicher zum Teil ein Geheimnis. Kein Rätsel, das gelöst werden müsste oder könnte, sondern ein Geheimnis, mit dem wir leben müssen. Dem wir uns nur nähern können, indem wir uns Gott nähern. Es geht nicht um intellektuelle Auflösung oder Aufdröselung, sondern um Nähe Gottes. Ich glaube, Paulus möchte uns dahin führen, dass wir von diesem Geheimnis Gottes so angezogen werden, dass wir uns Gott mit unserem ganzen Leben immer wieder voll hingeben. Dass wir uns in dieses Geheimnis hineinziehen lassen und staunen über Gott und ihm weiterhin vertrauen, dass er in seiner Weisheit, in seinem Reichtum, in seiner Erkenntnis schon einen guten Weg findet. Und dass wir uns mit allem, was zu unserem Leben gehört, auch mit den Fragen, mit Zweifeln, mit Herausforderungen, die ja viele von uns jetzt auch erleben, in diesen Tagen und Wochen und Monaten ja schon mittlerweile, dass wir uns mit dem ganzen Gott hingeben. Paulus klagt nicht. Ich finde, das ist sehr vorbildhaft und das möchte ich tatsächlich von ihm lernen. Nicht klagen, dass ich es nicht verstehe. Wobei das manchmal wirklich blöd ist, wenn man es nicht versteht. Warum ist das jetzt so? Und trotzdem nicht aufhören, zu versuchen zu verstehen. Also nicht bei der einen oder auf der anderen Seite vom Pferd fallen. Zu versuchen zu verstehen, wie ist Gott? Weiter forschen, in der Bibel gucken, wie passt das zusammen? Was erlebe ich mit Gott? Aber eben nicht unglücklich sein, wenn wir nicht alles verstehen, was passiert. Lasst uns nicht aufhören, den Versuch zu unternehmen, zu gucken, wie Gott denn noch ist. Welche Seite Gottes will ich mal wieder neu in den Blick nehmen? Welche Person Gottes wäre mal wieder, ich sage das mal so ein bisschen lapidar, wäre mal wieder dran, mich ihr zu nähern? Lasst uns dem dreieinigen Gott begegnen. Ihn neu bitten, uns zu begegnen als Schöpfergott, als Erlösersohn, als Kraftgeist. Lasst uns ihm begegnen und mit Staunen und Ehrfurcht ihm entgegentreten und anbeten. Möglicherweise lässt sich ja auch jemand inspirieren und findet Worte, die diesem Staunen Ausdruck verleihen. Vielleicht in einem Gedicht oder einem Lied oder vielleicht ohne Worte in einem Bild oder einer Zeichnung. Gott ist unbegreiflich und die einzige Antwort, die wir darauf geben können, ist, Gott zu loben. Amen.